Das ist schon fast eine naturwissenschaftliche Wirklichkeit, die jetzt, und vielleicht ist das ganz gut, mit dem Realismusbegriff des Courbet wenig gemein haben.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute besprechen wir hier nicht eine Ausstellung, sondern gleich zwei am Stück. Zum einen ist das Ferdinand Georg Waldmüller nach der Natur gemalt im unteren Belvedere in Wien. Die Ausstellung dort läuft seit Ende Februar und noch bis zum 14. Juni 2026 und wurde kuratiert von Annika Grönewald-Schmidt. Und zum anderen ist das Gustav Courbet, Realist und Rebell im Leopold-Museum. Dort läuft die Ausstellung seit dem 19. Februar und noch bis zum 21. Juni 2026. Dort hauptverantwortlich Hans-Peter Wiblinger, wobei man sagen muss, es ist eine Gemeinschaftsausstellung mit dem Museum Folkwang in Essen. Jetzt sind diese beiden Schwergewichte der europäischen Malerei auf der Suche gewesen nach einem neuen Wirklichkeitsbegriff, nach der Wahrheit, nach der Natur, und beide haben angeeckt, darüber wollen wir sprechen. Und beginnen möchte ich ganz gerne mit der Frage, lieber Herbert, wenn ein guter Freund von dir nach Wien kommt und er hat nur einen begrenzten Zeitraum, sagen wir 3 Stunden, wohin schickst du ihn? Schickst du ihn ins Belvedere oder ins Leopold-Museum?
Kaufe mein persönliches Taxi, miete mein persönliches Taxi und verlange von ihm, dass er beides anschaut.
Okay, das ist sehr diplomatisch. Ich glaube, es wird sich jetzt im Laufe des Gespräches noch ein bisschen differenzierter. Wir wagen uns nämlich heute an etwas, was wir vorher noch nicht hatten im Rahmen dieses Podcasts. Und zwar besprechen wir 2 Ausstellungen, ja, weil es irgendwie auf der Hand liegt, oder?
Ja, wir besprechen sowohl die Courbet-Ausstellung im Leopold-Museum als auch die Waldmüller-Ausstellung in der Orangerie des Belvedere, weil beide für sich in Anspruch nehmen, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Mhm. Beim Courbet ist es sogar dieser revolutionäre Akt, dieses Realisme, dass er der Salonmalerei der Französischen entgegengestellt, während es beim Waldmüller einfach das Ergebnis eines immer größeren Eindringens in die sichtbare Welt. Weniger Musterbuch, weniger Ideen und Vorstellungen, sondern das, was er sieht, auch die optischen Effekte und so weiter.
Mhm. Na, für beide hatte ja dieses Tun ja auch spürbare Konsequenzen. Der Waldmüller hat seine Professur in Abrede gestellt bekommen und ist dann, glaube ich, bei halber Pension.
Genau, er wurde in Pension geschickt, bei halber Pension.
Ja. Ja. Und der Courbet ist im Gefängnis gesessen.
Am Ende dann im Gefängnis gesessen. Zuerst ist er aus allen Dingen zurückgewiesen worden. Und das war dann auch der Grund, warum er quasi gegenüber des Salons seine eigene Ausstellungshalle mit der großen Überschrift Realisme in Szene gesetzt hat. Beide sind natürlich Anarchisten, wobei der Unterschied ist, dass der Waldmüller vor allem Anarchist in seiner Kunst ist, in seiner Beschäftigung. Ich habe das Gefühl, der Courbet ist als Gesamtcharakter ein Widerständler, der sowohl formal widerständelt, als auch inhaltlich gerne auf die Pauke haut und die Leute verblüfft oder schreckt. Das ist ja beim Waldmüller nicht der Fall.
Und auch technisch.
Ja. Das verbindet die beiden aber, weil der Waldmüller natürlich in seinen unglaublichen Landschaften und Beachtung der Sonne und auch in einer Schatten-Sonnen-Farb-Übersicht völlig Neues schafft. So ist beim Courbet für mein Dafürhalten eine Reduktion oft und eine Sicht der Dinge, die gar nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun haben, auch wenn das jetzt wie ein Widerspruch
Klingt ein bisschen so.
Für mich ist er eine neue Wirklichkeit schafft, eine neue Sicht der Dinge. Und ich glaube, der Begriff des Realismus ist ja bei der Eröffnungsrede, bei der Waldmüller-Ausstellung auch ein bisschen einseitig zwar definiert worden ist, dass es also jetzt nicht um die wirkliche Wirklichkeit geht, sondern um die Wiedergabe des, was uns umgibt.
Des Sichtbaren.
Des Sichtbaren. Ist ein bisschen schwierig, weil dann ist auch das Ganze oder viele von Biedermeier eigentlich in den Begriff einzuordnen. Daher müsste man das ein bisschen trennen. Und auch den Courbet zu verstehen als einer, der mit seiner selbst bezeichneten Realismusmalerei ja nicht die optische Wirklichkeit meint. Da geht's nur um eine inhaltliche und auch eine gelebte Wirklichkeit. Das berühmte Bild, Bonjour, Monsieur.
Du bist jetzt schon sehr im Detail.
Ja.
Ich glaube, man muss vorher noch ein paar Sachen auch biografisch klarstellen. Der Waldmüller ist eine Generation älter als der
Kurt. Ja, ist sind noch im 18 geboren. Ja.
In dem Jahr, in dem der Waldmüller dieses berühmte Porträt malt, der Mutter des Hauptmanns von Stille Holzmeister im Jahr 1819, kommt der Courbet auf die Welt.
Ja, 24 war das oder 19?
19, ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob es beim Waldmüller, das war ja ein direkter Wunsch des Auftraggebers.
Ja.
Er hat gesagt, mal sie bitte so, wie sie wirklich ist.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der Waldmüller jetzt aus so intrinsischer Motivation schon diesen Realismus eingebracht hätte.
Ja.
Aber irgendwie muss man das schon festhalten, dass es beim Waldmüller, dass der Waldmüller also 20, 25 Jahre lang, früher dran ist.
Ja, ja. Aber seine Idee der Wirklichkeit ist eine andere als die des Courbet.
Ja, logisch, ja.
Ja, aber nicht nur wegen der Unterschiede, sondern seine Idee der Wirklichkeit ist eine fast naturwissenschaftliche. Mhm. So wie ja viele Leute, wie der Steinfeld seine Leute rausschickt, wie die Blumenmaler sich wirklich vor die Blumen setzen und wo die Musterbücher obsolet werden, sodass alles neu gesehen wird. Das ist schon fast eine naturwissenschaftliche Wirklichkeit, die jetzt, und vielleicht ist das ganz gut, mit dem Realismusbegriff des Courbet wenig gemein haben. Mhm. Denn der Courbet ist einer, der verwandelt. Also alle Landschaften, da ist nichts, wenn du dir den durch den Kopf gehen lässt, da ist jetzt nichts, was er so sich bemüht, eins zu eins einen Abklatsch zu liefern.
Okay, das kommt aber dann, also vor allem in der Landschaft, wenn man, also das ist das, was ich auch so jetzt gehört habe und auch gelesen habe, wo der Waldmüller seine Neuerungen ja auch in der Darstellung der Landschaft erzielt, dass er gesagt hat, geht's raus in die Natur, lasst die
Skizzenbücher
beiseite, wir haben die Natur vor der Nase, malen wir sie, wenn wir sie anschauen, ist natürlich ein bisschen weniger vielleicht auch Angriffspunkt dadurch, als der Courbet, der gesagt hat, okay, er malt jetzt Genrebilder oder Bilder des einfachen Daseins, aber überdimensional groß, so im Format der Historienbilder. Damit hat er eher dann angeeckt, nicht? Der hat so richtig dem Akademismus so einen Schuss vor den Bug versetzt. Das war neu und deswegen ist er, glaube ich, auch politischer. Also ein politischer Rebell als der wahrgenommen worden, wohingegen der Waldmüller jetzt nicht politisch
war. Und weil der Courbet eher inhaltlich aneckt, jetzt mit Darstellungen, die normalerweise auf einem Salon nichts zu suchen haben, der landläufigen Vorstellung von damals, ist es halt beim Waldmüller wirklich der Stil. Die Auffassung, das Verhältnis zur Wirklichkeit. Du wirst wenn du dir an die wunderbare Ausstellung im Belvedere erinnerst, ein Tipp, unbedingt hingehen ins untere Belvedere, in die Orangerie, dann gibt es dort eine ganze Reihe von Bildern von der Hand Waldmüllers, wo er einfach ein Stück Natur, sei es aus dem Prater, sei es aus dem Salzkammergut, abbildet, so wie er es sieht. Und das ist ja interessanterweise, haben die dann fast Parallelen zu Postkarten. Nicht? Also die sind erst 50 Jahre später erfunden worden. Aber das Blatt, das Bild zum Beispiel, der Dachstein vom Sophienplatz aus, nicht? Wo auch diese Abfolge von Vordergrund bis hinauf, bis nach hinten, ist im Prinzip eine Postkartendarstellung. Aber da geht es um die Wirklichkeit als die Wiedergabe des Gesehenen. Und beim Herrn Courbet ist der große Unterschied, dass das nicht die Wiedergabe des Gesehenen ist, sondern anhand der Natur eine Verwandlung für einen neuen Wirklichkeitsbegriff. Und Wirklichkeitsbegriff heißt jetzt dort, wie die gesagt hat, ich nehme das, was aus der Welt, was in der Welt rundherum passiert. Mhm.
Gut, also da würde ich aber, wenn wir das jetzt wirklich mit Waldmüller vergleichen, ich meine, der Vergleich ist natürlich, den kann man anstellen, aber es ist da und dort schwierig. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel die Landschaftsbilder von Courbet nehmen,
ja,
der ja in den späteren 60er Jahren und dann in den 70er Jahren ja auch eine intensive Lichtführung aufweist. Also ich erinnere an diese Meeresbrandungsbilder, ja, die ja auch vom Licht leben.
Ja? Ja.
Und würdest du sagen, das ist jetzt nicht die Darstellung einer sichtbaren Wirklichkeit, sondern die Idee einer Landschaft?
Ja, ich glaube schon. Es ist so weit verwandelt, dass es zwar, ich nehme jetzt den Cézanne vorweg, der immer spricht von entlang der Natur, aber das gilt ja nicht nur für die Nachwelt, sondern das gilt ja auch für die Vorwelt. Und der Courbet ist einer, der entlang der Natur eine ganz eigene Vorstellung von Landschaftsauffassung bringt, die sehr geprägt ist durch seinen Charakter. Denn manchmal hat man das Gefühl, dass seine Porträts und seine Landschaften durchaus, die haben was miteinander. Und zwar nicht nur den gemeinsamen Künstler, sondern die haben was auch in ihrer Zurückhaltung, manchmal Düsterheit, manchmal Grundsätzlichkeit und wenige Sinn, die da ausbrechen. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt beim Courbet erinnern darf an dieses Les Maisons du Château d'Ornans, das ist die verschiedenen Häuser, rechts Bäume und das Ganze ist eine Morgenstimmung. Also
in der Ausstellung so die erste größere, eindeutige Landschaft.
Ja, rechts, wenn man da reinkommt in den dritten oder vierten Saal. Ein unglaubliches Bild, fein beobachtet, hat eigentlich wenig mit seinen sonstigen Landschaften zu tun. Es ist ein erster Schritt, obwohl es 43 ist. Das passt schon, ja, ein erster Schritt. Und der Weg, die weiteren Landschaften, hat man das Gefühl, er sucht nach Formeln. Speziell bei den Felswänden, bei den Bäumen. Es ist nichts abgemalt, sondern es ist angeschaut und interpretiert.
Mhm. Verwandelt.
Verwandelt. Verwandelt, verwandelt, verwandelt. Das ist ja das große böckische Wort.
Jetzt gibt es natürlich, ich meine, die beiden unterscheiden natürlich auch das Format. Also der Waldmüller kommt, also für den Waldmüller ist er großes Format, ein Format, mit dem der Courbet, ich das als Mittelkleinformat bezeichnen würde. Für mich einfach wenn man durch die Ausstellung im Belvedere geht, ist es irgendwie so ein homogener, eine schöne Entwicklung, die sichtbar wird. Es hat irgendwie so eine Verlässlichkeit.
Ja.
Die sich für mich durch die Ausstellung zieht. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass man der Waldmüller natürlich geläufiger ist. Es ist und? Eine Ausstellung, wo man viele alte Bekannte trifft.
Und es ist deshalb, weil sich die Ausstellung auf die Landschaft beschränkt in den meisten Fällen. Es gibt natürlich Figurenbilder, aber eingebettet in die Landschaft. Ja. Nicht? Also das Thema ist schon die Landschaft. Die Landschaft,
ne? Nach der Natur und, gemalt.
Und der Titel der Ausstellung ist ja Nach der Natur gemalt.
Nicht? Jetzt finde ich nicht rasend originell.
Nein, finde ich auch nicht.
Aber wär das vielleicht keine schlechte Idee gewesen, das auch beim Courbet so zu machen? Sage ich jetzt einmal so.
Ja, ich weiß nur nicht, ob da beim Courbet wirklich was zu finden ist, was so nach der Natur gemalt ist. Ich habe immer das Gefühl.
Nein, aber sich jetzt auf ein Thema zu konzentrieren, konzentrierter zu bleiben bei der Auswahl.
Ja, das ist natürlich auch schwierig. Der Wald Müller ist eine österreichische Größe, nein, Weltgröße, aber ein österreichischer, da wohnt er, da ist er daheim. Da kann man sich Spezialausstellungen durchaus vorstellen. Man kann sich auch vorstellen, Wald Müller als Stillemaler, Wald Müller als Genremaler, Wald Müller als Porträtist.
Wünsche ich mir schon.
Alles Mögliche. Ja. Und das wird auch Ding. Wenn man jetzt schon einmal eine Courbet-Ausstellung in Österreich hat, da mit einer Spezialausstellung daherzukommen, das wäre falsch. Es ist, die Ausstellung ist dazu da, den Gesamten zu zeigen. Denn soweit man das kann mit so einer Ausstellung. Und es ist, also auch diese Salonbilder, die dir nicht gefallen, wenn sie so an die Wand geklatscht werden, es ist auch eigenartig. Da hätte ich lieber ein großes Foto oder was dort. Das hat irgendwie, aber der Doppelakt mit diesen lesbischen Freundinnen ist ein Salonbild, hat eigentlich mit der malerischen Untersuchung des Courbet, also Untersuchungswelt des Courbet, nichts zu tun. Ne?
Aber das von dir jetzt angesprochene, dort affischierte Bild, also das Atelier des Künstlers, das wäre ja, das hat für mich schon sehr viel mit dem Courbet zu tun. Ich würde gerne mehr von diesen Bildern sehen, aber da geht es halt um die Malerei und um die Struktur und um die Haptik und die kann halt nicht vermittelt werden mit einer Reproduktion.
Ja, wobei, ein bisschen Widerspruch, dieses Bild ist natürlich, der Courbet ist auf zweifache Art Anarchist, sagen wir, oder Revolutionär. Entweder malt er Dinge, wo die Leute sagen, das geht doch gar nicht, oder er malt, und das zieht sich auch durch, stilistisch so, dass man sagt, das ist ja auch gegen alle Regeln der Kunst, nicht? Das tut man doch nicht oder so irgendwas. Und das war einfach für die Leute zu viel, dass der so von zwei Seiten angegriffen hat. Nicht?
Für mich hat er eine unglaubliche Versöhnlichkeit. Ich stehe dann vor so einer Landschaft oder vor dem da im hinteren Bereich dann die Forellen und alles ist gut, ja? Und ich bin vorher kritisch und manche Bilder dieser Ausstellung die lösen halt bei mir nichts aus, aber vielleicht ist das auch der Grund, vielleicht braucht es auch nicht diese Fülle an Bildern.
Ja, also das ist, da gebe ich dir recht, es gibt eine Reihe von Landschaften, die, darüber kann man diskutieren, ob die in der Ausstellung sind oder nicht. Es gab halt auch das ganze Stockwerk zu füllen und der Wunsch dann an die Leihgeber, also wir brauchen, was weiß ich, 100 Bilder oder so, ich weiß nicht, wie viel es sind. Das hat dazu geführt, dass manches drin ist, wo man sagt, naja, ob ich das jetzt brauche oder nicht. Aber ich möchte mich noch einmal darauf hinweisen, dass diese, zum Beispiel, dieses große, nur affischierte Bild im Atelier eines Malers. Da sitzt der Maler, Staffelei, rundherum viele bürgerliche Leute, die das Atelier besuchen, und neben ihm steht ein Modell, nur leicht ihrer Blößen bedeckt. Eine Provokation. Da geht's also, da ist er nicht malerisch provokativ, sondern von den
Inhaltlich.
Wenn er die zwei Freundinnen am Ruhebett schlafend zeigt und da jetzt durch die zerrissenen Perlenketten und das zerwühlte Tuch auf gewisse freudvolle Aktivitäten, die die beiden vorher hatten, verweist, ist das inhaltlich, nicht malerisch, reine Salonmalerei, inhaltlich eine totale Provokation. Wenn er allerdings Landschaften macht, Quellen, Nymph, also Flussläufe und so weiter, wo die Felsen eher einer Musterbuchvorstellung, knödelhafte oder so nockelhafte Dinge, um das sozusagen, die Wände aufbauen und so weiter, dann ist das eine formale Provokation. Weil viele dann sagen, na, so kann man doch nicht malen.
Ja, er nimmt schon also, statt dem Pinsel halt das Messer.
Oder bis hin, dass er dann die Spachtel und die Form runterzieht und so weiter, wie der Gerhard Richter erst in den letzten 30 oder 40 Jahren. Und dann, dann ist das eine formale. Also er ist ein doppelter Anarchist, also ein wirklicher. Mhm. Wahrscheinlich hat er auch so gelebt, das kenne ich mit Sven aus über sein Leben, aber Anarchie war sein Kampfruf. Mhm. Während der Waldmüller anarchisch tätig war durch den Fortschritt seiner Malerei.
Ich glaube einfach, ich habe das Gefühl, dass der Courbet immer getrieben war und immer auch durch inhaltliche oder formale Überlegungen dann irgendetwas beweisen wollte. Und ich glaube, da habe ich beim Waldmüller irgendwie so das Gefühl, dass er irgendwie selbstsicherer oder selbstbewusster war. Das ist jetzt eine reine Spekulation.
Ja.
Ich habe den Courbet immer bewundert, wann immer ich irgendwo in einem Museum dann halt ein Bild sehe, hat mich das immer überrascht und das hat mich begeistert. Jetzt in dieser Fülle der Ausstellung es braucht es für mich gar nicht. Ein gutes Bild vom Courbet reicht aus, um zu sagen, das ist ein Bombenmaler.
Ja.
Und da diese ganzen Zwischentöne, die hätte es für mich jetzt nicht so unbedingt gebraucht. Die gibt es ja beim Waldmüller auch. Ganz sicher. Der Waldmüller hat ja auch nicht immer an aller vorderster Front und war immer auf der Suche. Der hat ja auch Phasen gehabt, wo er dann in der Ausstellung im Belvedere hängen 5 Praterlandschaften ungefähr derselben Größe. Das sind auch nicht alle gleich intensiv und gleich gut, unter Anführungsstrichen. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache.
Mhm.
Aber ich habe das Gefühl, dass in der Ausstellung im Belvedere nach der Natur gemalt, ist irgendwie es ist nicht so zerrissen. Es ist vielleicht ein bisschen vorsichtiger, auf dickem Eis.
Es ist zerrissen, weil es eben Gebiet, nämlich die Landschaftsmalerei, beschränkt. Da kann man es schon leicht. Ich muss jetzt eine Frage stellen und du musst mir sofort sagen, ob die unsinnig ist. Aber wie ist es mit der Nachfolge? Gibt es vom Waldmüller eine Nachfolge?
Ich glaube einfach, dass diese biedermeierliche Landschaftsmalerei dann einfach mit dem Jahr 1848.
Ja, aber die Genrebilder gehen weiter. Und ich frage jetzt ein bisschen provokant, gibt es eine Nachfolge von Waldmüller? Während ich sagen kann, beim Courbet gibt es eine ganze Reihe Nachfolge und europaweit.
Ja, die haben aufgebaut auf ihm, nicht?
Naja, schon, aber wenn du an dieses La Prédinée à Ornans denkst, da wo diese Männer mit den Hüten zum Teil mit dem Rücken zum Betrachter um einen abgesessenen Tisch sitzen, ein großes Bild. Da fällt er vom Munkacsi über den Ude, über den Trübner Leibelkreis sofort eine ganze Reihe von Malern ein, die da sich mehr oder weniger bedient haben. Ne?
Aber das war dann ein Endbahnhof. Da ist es nicht weitergegangen.
Na, die haben die Maler,
in der Landschaft, da kommen dann Leute wie der Cézanne und der hat dann, also da ist es ja dann weitergegangen.
Ja, es war auch Schluss dann, ne? Irgendwann einmal. Ich meine, weil nach 1900 war mit allem Schluss. Ja.
Aber am Cézanne orientieren sich viele Künstler auch des 20. Jahrhunderts und am Ude oder Munkacsi nicht mehr.
Ja, das stimmt schon. Aber der Cézanne ist halt der, ich bin auch durchaus, sehe ich ja auch Courbet beeinflusst Cézanne, nicht? Weil diese sitzenden Figuren, da gibt es direkte Übernahmen. Ich denke, aber beim Waldmüller gibt es wenig, was ihn weiterführt. Der Romago führt die Malerei weiter durch seinen Expressionismus, wo dann plötzlich im frühen 20. Jahrhundert Leute wie der Kokoschka oder sowas sich das anschauen und denken, das ist absolute Expressionsmalerei. Ne?
Ja.
Also da ist
ich glaube, also die Frage ist ein bisschen, muss man natürlich differenziert anschauen. Ich glaube, es geht immer weiter und es kommt dann halt eine neue Generation, die sich vielleicht da das oder dies oder das rauspickt und auf eine nächste Stufe verwandelt oder weiterentwickelt. Und ich glaube, die haben, also sowohl der Courbet als auch der Waldmüller haben es halt einfach geschafft und auch mit dem Risiko, dafür angefeindet zu werden,
absolut,
wirklich Türen aufzustoßen.
Ja, ja.
Und da geht es jetzt vielleicht jetzt weniger in der Nachfolge, ob das jetzt vom Duktus oder inhaltlich, sondern da wurde einfach ein neuer, es war ein Aufbegehren. Die haben beide gegen akademische oder gegen Tradition aufbegehrt.
Das ist eine schöne Erkenntnis, weil sie beide einen neuen Typ Künstler vertreten, nicht? Der jetzt nicht mehr abhängig sein will von Institutionen, sondern sich lieber in die Abhängigkeit der Kritiker begibt. Das ist jetzt nur ein Beiseite. Aber das stimmt absolut, nicht? Das darf, da sind sie wieder unter einem Dach. Nicht? Dieses beim Courbet glaube ich, dass er eher sagt, dass man eher sagen kann, er scheißt sie nichts. Beim Wald Müller ist es eher so, dass er sagt, da muss ich verzichten auf den Kontakt oder so etwas. Nicht? Ich muss einfach die Kunst weiter betreiben. Ganz, ganz klar.
Jetzt muss man natürlich, also wenn man da jetzt durch die beiden Ausstellungen geht, und ich meine, es ist jetzt, so weit sind die beiden Häuser nicht auseinander, es ist also durchaus auch machbar an einem Nachmittag.
Ja.
Für mich persönlich ist es so, ich gehe durch die Waldmüller-Ausstellung und mir gefällt eigentlich fast jedes Bild. Und bei der Gelegenheit, vielleicht kann man sagen, das, was mir beim Courbet fehlt und beim Waldmüller irgendwie da ist, ist das Einbeziehen von zumindest von ein paar Bildern anderer Maler. So, was machen
in der Ausstellung,
was machen du? Die Zeitgenossen?
Ja, ja.
Weil ich glaube, das wäre beim Courbet durchaus interessant gewesen zu sehen,
ja.
Na, was macht denn so der durchschnittliche Malerkollege um die Zeit?
Ja.
Und damit könnte man auch seine Fortschrittlichkeit oder auch dieses intensive nach Vorpreschen irgendwie sichtbar machen.
Ja, es ist ja wirklich kurios, in der Waldmüller-Ausstellung plötzlich steht man vor einem Corot, Blick auf den See, der mir so gut gefällt, oder vor einem Constable, der zwar schon 28 ist, aber ganz offen gemalt ist. Das ist schon eine augenöffnende Perspektive, nicht? Da kann man nur sagen, Hut ab.
Ja, aber was ich sagen wollte, beim Waldmüller, da gefällt mir, da gibt es kaum ein Bild, das mir nicht gefällt. Und beim Courbet ist die Anzahl der Bilder, die mit denen ich so, nicht Probleme, aber wo ich mir denke, so, wo es mich ärgert, viel größer. Das ist aber vielleicht ist das genau der Punkt, den der Courbet ausmacht, dass es irgendwie streitbar ist, dass es irgendwie nicht so stringent ist, dass er springt und hupft, dass man da irgendwie spürt, dass er die ganze Zeit irgendwie gegen irgendetwas ankämpft.
Glaubst du nicht auch, dass es ein bisschen damit zu tun hat, dass es die Wiener Ausstellung für Waldmüller sich ein bisschen leichter tut, jetzt immer die besten Sachen zu bekommen?
Ja, sicher.
Und dass eine Ausstellung, es ist eine großartige Leistung, die Ausstellung so, wie sie ist, gebracht zu haben, aber dass natürlich so eine, jetzt sage ich mal, Gesamtausstellung über das Werk und jetzt nicht ausgesucht, durchgehend überall das Allerbeste zu finden.
Also, du meinst, eine Courbet-Ausstellung außerhalb von Paris ist halt einfach schwierig?
Ist schwierig. Und ich stelle mir vor, man kann auch eine Waldmüller-Ausstellung machen, das traue ich mir jetzt gar nicht sagen. Bitte alle Götter verzeihen mir. Aber man kann wahrscheinlich auch eine Waldmüller-Ausstellung machen, wo halt schwächere Bilder drinnen sind. Nur da gibt es nicht. Oder kaumst. Ne? Also die...
Jetzt ist ja die Ausstellung im Leopold-Museum eine Kooperation mit Folkwang.
Ja.
Museum in Essen.
Ja.
Jetzt kann man natürlich, jetzt wird vielleicht möglicherweise der Courbet-Experte in Paris oder in Frankreich sagen, naja, wenn sich, das kommt dabei raus, wenn sich ein deutsches und ein österreichisches Museum da wichtig machen und eine Courbet-Ausstellung machen wollen.
Ja, ja.
Das wäre interessant.
Eine gewisse Neid und Eifersucht ist auch klar. Jeder möchte auf jeden Fall die Beste gemacht haben. Ich möchte mal sagen, ich finde im Gegensatz zu vielen, vielen, vielen anderen diese Courbet-Ausstellung für außerordentlich verdienstvoll, schaufreudig und unbedingt anzuschauen. Also ich hab mich sehr gefreut. Es gibt Bilder drunter, da gehe ich vorbei und denke mir, was macht das da? Aber es ist wurscht. Dazwischen gibt es Bilder, wo man sagt, ja, so gehört das. Das ist auch eine andere Sicht. Wir sind ja auch, diszipliniert da in Österreich und in Mitteleuropa und haben gewisse Vorstellungen. Und dort beginnt, halt, dort ist Anarchie anders aufgestellt. Mhm. Und daher in der französischen Malerei. Und du siehst in vielen der Bilder, ahnst du ein bisschen den Manet, du ahnst Cézanne, du ahnst natürlich die von mir vorher schon genannten Leibl-Schule und so weiter. Also er ist eine, ich würde sagen, eine steinerne, um den Hevesche zu zitieren, eine steinerne Stufe zur Moderne.
Er baut das Fundament.
Er baut das Fundament und manche Lösungen sind unglaublich. Also so kleine Bilder, wie weil das gerade vor mir liegt, dieses Plage de Tretat, ein Strand, 1869, auf der einen Seite ein Riesenfilzen, der so runterfällt, und unten als Auflösung die sprudelnde, also die glucksende Brandung. Ein derartiges Gegeneinander ausspielen von Extremen, so ein antagonistisches, das ist die Antwort auf die Frage, was soll man malen oder was soll die Kunst? Mhm. Da wird klar und deutlich gemacht, was es für Kunstwollen gibt. Natürlich gibt es langweiligere Bilder, auch diese späten oder dieses eine große, diese Wasserhose, das ist natürlich theatralisch und wahrscheinlich hätte jeder so, ah, das wäre eine gute Kulisse für Wagner-Oper. Ne?
Ja.
Aber da hat auch eine prächtige Wirkung und das hat nichts mit Realismus zu tun im Sinne.
Die prächtige Wirkung, ich meine, du sprichst das an, man hat das schon das Gefühl, dass es da schon stark geht um so eine Effekthascherei, ist jetzt überspitzt ausgedrückt, aber so die Bilder, die allermeiste Aufmerksamkeit erregen beim Courbet, sind die, die auch inhaltlich motivisch irgendwie herausfordern.
Ja.
So, das ist dann relativ schwer, so durch das Motiv durchzuschauen auf den Kern der Malerei. Ich glaube, da hat er sich, das war ihm, glaube ich, schon bewusst,
ja.
Die Kraft, der hat halt früh verstanden, so die Kraft des Bildes auch irgendwie zu nutzen.
Ich glaube, jede Malerei ist effekthascherisch, nicht? Sie möchte, nämlich nicht im theatralischen Sinn, aber sie möchte natürlich was erzeugen. Und wenn immer, wenn du erinnerst dich an diese eine große Welle, Woge, La Vague, aus dem Jahr 1870, die also in ihrer Komplettheit der dich brillant übertrieben auch in den Farben ist, aber trotzdem so ein Wirklichkeitsgefühl hat. Also ich muss sagen.
Also für mich ist der von uns schon angesprochene Romanco,
ja,
in seinem Spätwerk oder so die letzten 15 Jahre seines Schaffens dann näher dran, auch beim Courbet. Ich glaube, der gute Waldmüller, der baut halt, das ist halt einer, der so eine Tür aufstoßt, aber durchgehend.
Ja, aber das gefällt mir jetzt, was du sagst. Der Waldmüller entwickelt sich selber an der gesellschaftlichen Sehen und ist immer ein bisschen voraus. Während das Gemeinsamkeit zwischen dem Romanco und dem Courbet darin besteht, dass sie eine jeweils neue Wirklichkeit suchen. Ein bisschen einen anderen Blickpunkt und dadurch auch die unter Anführungszeichen die optische Wirklichkeit auch umdrehen, missachten bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Weil der Romanco ist ja, der ist genauso ein Anarchist. Bei dem merkt man es. Guter Vergleich eigentlich, weil beim Romanco ist es so, dass er nicht nur inhaltlich anarchistisch ist, sondern auch formal, so wie der Courbet. Wenn der Romanco einen strahlenden Helden malen soll, nehmen wir Odysseus, dann macht er ihn eigentlich lächerlich. Mhm. Oder wenn dann Moses mit den Gesetzestafeln oder Moses bei der Schlacht der Almakadea, dann macht er ihn lächerlich. Nicht? Weil da gibt es dieses Bild, wo der Moses so schwach ist, dass er die Hände nicht mehr heben kann. Aber es ist die Situation so, dass wenn die Hände in der Höhe sind, sind die Israeliten im Vorteil und wenn die Hände unten sind, sind die Gegner im Vorteil. Was macht der Romanco? Er stellt ihm seine beiden Brüder an die Seite, die, also Aaron und Hur, glaube ich, und die müssen die Hände in die Höhe halten. Also lächerlicher kann man einen 80-jährigen Mann nicht mehr machen. Und so ist es beim Romago in vielen Punkten. Da denke ich doch, wenn du den genauso anschaust, ist auch keine Höhe, sondern so ein Bierversüberer, der dort steht und halt gerade einen Klick hat. Und er hat seine Helden, also da ist er immer anarchisch. Und formal auch dann. Er wird immer expressiver und so weiter. Und das verbindet den Courbet ein bisschen mit dem Romago.
Hat das was mit der Persönlichkeit des Ausführenden zu tun?
Naja, sicher. Sicher.
Dieser Mut oder dieses...
Sicher, also das ist...
Nicht scheißen?
Ja. Das hat, schau...
Ich meine, das haben die beiden ja, ich meine, den Courbet hat es ins Gefängnis gebracht.
Ja.
Und den Romago
aufs
Abstellgleis.
Ja, ja.
Und der Waldmüller hat sich ja dann ja noch einmal rehabilitieren lassen. Und ist quasi noch einmal, hat er klein beigegeben,
so ein bisschen. Ja, nein, beigegeben hat er nicht. Nur das, jetzt sage ich mal, das Verbrechen des Herrn Waldmüller in der offiziellen Sicht damals ist ja de facto nicht so groß wie das Aufbegehren, das man beim Courbet und beim Romago sieht. Nicht? Der Waldmüller, um das kurz zu formulieren, als Landschafter möchte er einfach viel mehr das wiedergeben, was er sieht. Da ist das Licht wichtig, da sind die Farben wichtig, da ist die Lebendigkeit wichtig. Und da ist er vielleicht für die damalige Zeit manchmal übertrieben, die plötzlich so starke Farben, so starkes Licht haben. Nicht umsonst sind dann die Sezessionisten ganz begeistert. Also er ist nur formal, er war ein bürgerlicher Mensch, er war Professor, er hat geheiratet gehabt, er hat Kinder gehabt, glaube ich, ist dann in Pension gegangen, hat sich dann wieder rehabilitieren lassen und so weiter. Also er war nicht ein Unangepasster, nur inhaltlich. Also so wie es können ja Buchhalter geben, wenn sie schreiben, dann plötzlich auch Kafka werden. Ne?
Naja, ich meine, so ist ja ganz interessant, also der Waldmüller war ja in erster Ehe verheiratet, dann geschieden und dann hat er dann wurde die Scheidung wieder aufgehoben.
Ja. Also
vielleicht war er einfach auch einer, der halt seine Überlegung oder seine Entscheidungen gerne nochmal überlegt hat.
Ja.
Also vielleicht ist bei ihm so dieses Revolutionäre, ist ihm vielleicht so ein bisschen passiert, weil er einfach als Künstler diese Notwendigkeit gespürt hat, aber das System war noch nicht so, dass er wirklich dagegen ankämpfen konnte.
Da fällt mir jetzt ein, gestern war ein Film über Anoncourt und da hat einer seiner Söhne gesagt, dass uns, also er hat für die Familie gesprochen, dass uns oft die Leistungen vom Vater eher selbstverständlich erschienen sind als revolutionär und wir erst später drauf gekommen sind, wie es revolutionär ist. Er hat einfach, es gibt den Künstler, der in der Arbeit fortschreitet und der kann jetzt nicht stehen bleiben und sagen, die Gesellschaft links und die Gesellschaft rechts, die möchten, für die ist das schon genug, ich mache jetzt einmal 5 Jahre Pause, sondern der muss weitermachen. Und das ist auch so beim, es ist so beim Ding. Aber das ist schon das einzige Anarchische.
Also wenn dir der Benzin ausgeht mit dem Auto und du bist in der Situation, dass du dein Auto schieben musst, dann werden dir die Kraftanstrengung, es in Bewegung zu bringen, viel größer vorkommen, als wenn es einmal rollt, dann musst du nur noch. Also oft ist so die Türe aufzustoßen ist viel anstrengender, als sie dann so aufschwingen zu lassen.
Ja, ja.
Und das ist, wenn du das jetzt gesagt hast, so diese revolutionären Leistungen, da ist oft darin begründet, dass einfach die Schwierigkeit ist, diesen allerersten Schritt zu machen.
Ja. Ja, oder.
Und das haben sie aber, glaube ich, beide. Das zeichnet beide aus. Der Waldmüller hat vielleicht eine größere, wie soll ich sagen, vielleicht war das, es war früher beim na, es ist schwierig.
Ich vermute zu wissen, was du meinst. Es hat auch mit einer künstlerischen Lauterkeit zu tun. Und du kannst natürlich den Beruf ergreifen und sagen, du möchtest jetzt Erfolg haben und große Preise und die Kunden überall und so weiter. Oder du bist wirklich ein Maler, der sich interessiert für das, was er tut, im Sinne von, bringe ich da was weiter? Und das sind sie beide. Mhm. Also sie sind beide nicht abhängig von, natürlich müssen sie es verkaufen, mhm, aber es ist das in erster Linie das Interessante.
Also dann einigen wir uns darauf, die beide Ausstellungen erfüllen ihren Zweck.
Ja, unbedingt.
Da wie dort ist es freudvoll, sich das anzuschauen. Ja. Beim Waldmüller gibt es wahrscheinlich einen, also in meinem Herzen gibt es einen größeren, ich weiß nicht, Konsens zwischen all meinen.
Ja, okay. Ich
zu fühlen. Der Courbet regt mich auf. Ja?
Ja.
Und jetzt war ich aber schon zum zweiten Mal da und es ist, glaube ich, gut, wenn ja. Ich meine, das soll ja auch so sein.
Ja, ja, ja.
Und ich habe mir schon mit mehreren Leuten ausgemacht, dort gemeinsam hinzugehen.
Ja.
Und das ist ja dann auch wiederum gut. Ich meine, ich gehe auch gerne mit jemandem zu Waldmüller und da gibt es dann halt die Lobeshymnen meinerseits. Und beim Courbet bin ich gespannt auf die unterschiedlichen Sichtweisen. Also heute, wir waren dort, dir zuzuhören, wie du siehst, ist spannend. Ich glaube, da braucht es meinerseits noch ein paar Besuche. Mhm. Und dazu wollen wir natürlich motivieren. Was glaubst du, wo werden mehr Leute hingehen? Prognose.
Sicher zum Waldmüller. Ja. Der hier natürlich Platzhirsch ist und einen guten Namen hat. Ich wünsche aber dem Courbet und der Courbet-Ausstellung und auch dadurch dem Museum viele, viele Besucher, weil es die weite Welt ein bisschen hereinbringt. Ne? Mhm. Also wie es bei uns ist, kennen wir eh, sage ich jetzt brutal. So, mhm. Ich bin selber ein großer Verehrer des Waldmüller.
Ich weiß.
Also ich möchte mich jetzt nicht hin. Aber ich sage, der Courbet verdient, und er verdient auch die Spreu vom Weizen zu trennen dort. Nicht, dass man jetzt die ganze Ausstellung nur von dem bisschen Spreu, was auch herumhängt, mhm, beurteilt, sondern sich den Weizen herausglaubt, ja, was?
Geht halt nicht ohne. Also ich meine, ja, das muss er sich gefallen lassen. Was wir gesagt haben, wäre eigentlich auch spannend gewesen, auch den Honoré Daumier in der Albertina sich
anzuschauen.
Weil den könnten wir eigentlich in diesem Zusammenhang auch mit besprechen.
Den machen wir im nächsten
vielleicht,
Podcast.
Naja, schauen wir mal. Also ob das vielleicht, ja, also ich habe die Ausstellung noch nicht gesehen.
Ja, auch noch nicht.
Wenn es uns gefällt, sprechen wir drüber.
Okay.
Also, Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mich würde natürlich jetzt interessieren, was ihr als geschätzte Zuhörerschaft davon haltet, dass wir zwei Ausstellungen in einer Episode besprechen. Sollen wir das weiter forcieren oder vielleicht lieber bleiben lassen? Beide Ausstellungen hätten es natürlich auch verdient, allein besprochen zu werden. Aber irgendwie hat sich's einfach in diesem Fall angeboten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Matthias Jakesic für die Produktion der Folge und natürlich bei meinem Vater für das gemeinsame Besuchen der Ausstellungen und hier das Gespräch. Was es in zwei Wochen gibt, verrate ich jetzt noch nicht. Der Daumier wird sich noch nicht ganz ausgehen, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine geballte Ladung Kunst in Ausgesprochen Kunst freuen. Bis dann, ciao.